Einwurf, der Sportpodcast. Best und Co. sprechen Klartext mit ihren Gästen. Präsentiert von Reservix.
Herzlich willkommen, liebe Sportfreunde, liebe Sportpodcast-Fans. Es ist die 34. Ausgabe unseres Sportpodcasts heute. Der Einwurf aus Hamburg und aus Darmstadt natürlich. Dort sitzt meine geschätzte Kollegin Olivia Best und ich rufe mal rüber, ob sie mich hören kann.
Ja, hallo Sebastian, ich kann dich wie immer sehr gut hören. Danke der Nachfrage.
Klasse. Ja, wir werden wieder sportlich heute. Es geht um den Wintersport und dabei fällt mir die Frage ein, wie sieht es bei dir auf Skiern aus? Eher Skilanglauf, eher Abfahrt?
Da sprichst du erstmal ein leidiges Thema an, weil wir ja jetzt bisher dieses Jahr leider noch nicht auf die Skier durften. Aber ich bin tatsächlich eher Team Abfahrt. Wie schaut es bei dir aus?
Ja, ich würde sagen, überwiegend Teamabfahrt, auch ein bisschen Langlauf, aber nicht so regelmäßig wie das Abfahrtsfahren. Aber wir wollen heute, glaube ich, eher beim Langlaufski bleiben.
Richtig, ja. Also wir sind schon beim richtigen Thema angekommen, weg von der Abfahrt hin zum Skilanglauf. Unser heutiger Gast ist ja selbst erfolgreicher Skilangläufer. Er ist gebürtiger Freiburger, kommt auch, ja, kann man sagen, aus einer sehr sportlichen Familie, auch mit drei Brüdern. Ist selbst sehr erfolgreich in seiner Karriere gewesen, 18-maliger deutscher Meister geworden und war zudem noch mehrfach Bundestrainer. Er kennt sich, ja, denke ich, demnach sehr gut mit dem Thema aus und ich hoffe jetzt, die Leitung steht und freue mich, Georg Zipfel in der Runde begrüßen zu können. Hallo, Herr Zipfel.
Ja, hallo aus dem Dreisamtal bei Freiburg. Kann Sie gut hören.
Sehr schön, das freut uns. Ja, hallo, Herr Zipfel. Hallo. Mein Kollege Sebastian und ich haben ja eben schon mal kurz über unsere Skierfahrungen gesprochen. Wir sind sozusagen eher so Teamabfahrt. Sie sind ja eigentlich eher beim Skilanglauf zu Hause. Da stelle ich mir natürlich die Frage, was hat Sie damals zum Skilanglauf gebracht?
Was mich zum Skilanglauf gebracht hat? Mhm. So, mein Elternhaus, wir wohnen in Kirchzart auf 400 Meter, da hatten wir Schnee. Und die Nachbarskinder, die sind immer Ski gefahren. Wir sind ja 7 Kinder, 6 Buben, ein Mädchen. Ich bin der Älteste. Und das wollten wir auch, haben wir aber nie Ski bekommen. Und ich habe die ersten Ski mit 10 Jahren, das waren Alpinski, Holzski gemacht, von einer Küfer aus Kirchzarten, vom Herr Eckmann. Und dann sind wir Weihnachten unterm Christbaum gestanden. Und dann konnte ich auch die schöne Spur in den Schnee ziehen. Und so hat es begonnen mit den Vereinsmeisterschaften in Kirchzarten. Da ist mein Vater gekommen und hat gesagt, du, in Kirchzarten sind Vereinsmeisterschaften im Langlauf. Ja, was ist Langlauf? Ja, da musst du schnell laufen. Okay, dann habe ich am Samstag in der Früh trainiert und auf der Wiese und versucht schnell zu laufen. Dann wurde ich Zweiter. Und gewonnen hat ein Mädchen, die Martina Hohmann. Es war für mich kein Problem, gegen ein Mädchen zu verlieren, weil die hat es schon länger gemacht. Aber die hat einen Langlaufski gewonnen als erster Preis. Und das hat mich ein bisschen geschmerzt. Und dann haben wir angefangen mit Skitouren. Wir haben also ganz tolle Leute hier, Ehrenamtliche, die sich um uns Jungen gekümmert haben. Wir sind jedes Wochenende hoch, haben Skitouren gemacht mit Langlaufski. Also wir fahren auch in der Zwischenzeit mit Langlaufski, fahren wir jeden Alpinhang runter, wenn es griffig ist, also nicht eisig. Also wir können mit dem Langlaufski langlaufen und abfahren, also beides in einem. Und so hat es begonnen und mit 16 war ich dann bei der Deutschen Meisterschaft und bin sofort in die Nationalmannschaft aufgenommen worden. Und dann ging es rasend schnell hoch und meine Brüder sind hinterhergekommen eigentlich. Ja, Eltern haben nie Sport gemacht, das war reiner Zufall. Und die Sehnsucht, einfach im Schnee sich zu bewegen und Ski zu fahren.
Eigentlich ja ein sehr, sehr schöner Zufall, muss man sagen, auch wenn das Skifahren bei Ihnen in der Region natürlich ein Stück weit auch im Blut steckt. Wir werden gleich noch mehr über Ihre Karriere auch sprechen, über die Dinge, die sich dann in Ihrem Leben entwickelt haben. Aber um gleich den Kreis ein Stück weit zu schließen zur Gegenwart, man kann ja eigentlich sagen, dass der Skilanglauf im Moment einen regelrechten Boom erlebt. Wie erleben Sie das jetzt auch aus der Situation, dass viele Menschen doch eher zu Hause sind und ja, doch im Moment die Nachfrage nach Skilanglauf relativ groß ist und war?
Also bei uns oder grundsätzlich sind sehr viele Leute und wenn man mal schaut, sehr viele Menschen, die drängen das raus in der Natur. Die sind zu Fuß unterwegs, die machen Nordic Walking, die sind auf dem Fahrrad unterwegs, die laufen und der Gesundheitsaspekt ist sehr, sehr groß. Und ja. Wir haben natürlich in den Schneeregionen sehr gut ausgebaute Langlaufzentren gespurt, auch für Winterwandern. Und es war im Sommer, habe ich schon auch gesehen, also jeder, der im Keller irgendetwas Rundes mit Speichen gefunden hat, hat gesehen, ach, das ist ein Fahrrad und ist raus. Und ganz viele sind Rad gefahren. Und ich habe im Sommer schon bei uns im Deutschen Skiverband, aber auch bei Skifirmen gesagt, Leute, wir werden einen ganz, ganz extrem starken Winter im Langlauf bekommen. Weil die Leute möchten raus in die Natur, die müssen sich bewegen. Die haben den Drang, sich zu bewegen. Und ist genauso eingetreten.
Ja, das heißt, Sie würden auch sagen, so der für den Skilanglauf war diese Pandemie oder ist diese Pandemie eigentlich sogar ein Stück weit zuträglich?
Ich würde sagen, sie ist insofern zuträglich, dass die Leute sich mehr noch nach außen begeben und versuchen, irgendetwas zu machen, wo sie sich bewegen können. Und wir haben natürlich so einen traumhaften Winter. Und Skilaufen, egal ob das Alpin, ob das Snowboard, ob das Skilanglauf ist, das hat auch was mit der Natur, mit dem Naturerlebnis zu tun. Es gibt so schön, wenn der Wind die Bäume also schön einpackt mit Schnee und mit Eis. Und wenn man da ein bisschen Auge dazu hat, dann kann man viel sehen. Also man kann ganz vieles miteinander verbinden. Bewegung, ja. Natur und auch sportliche Ambitionen oder einfach nur sich zu bewegen auf dem Ski.
Ja, jetzt sind wir bei der Sportart ja direkt schon angekommen. Da möchte ich natürlich mal nachfragen, wie ist das denn mit dem Thema Nachwuchs? Wir haben jetzt in den letzten Wochen natürlich auch in die unterschiedlichen Sportarten reingeschaut und das Thema Nachwuchs ist ja immer ein schwieriges Thema, vor allem natürlich auch beim Skilanglauf. Wenn man jetzt nicht gleich in der Region, Schneeregion aufwächst, kommen ja die Kinder vermutlich nicht erstmal direkt in den Kontakt mit dem Skilanglauf.
Ich würde sagen, gehen wir mal vor diese Pandemie zurück. Ich bin, wie ich anfangs gesagt habe, die Neugier auf Ski zu kommen, die ist groß. Und wir haben im Deutschen Skiverband, ich habe ja am Ende dann als technischer Leiter in der Sportentwicklung gearbeitet und habe dort 2010, als ich zuständig wurde für Jugend trainiert vom Olympia, für Olympia Wintersport beim Deutschen Skiverband, und da habe ich erst mal gefragt, was macht ihr da? Wir haben laufen 5 Kilometer Einzellauf und 3x5 Kilometer Staffel. Und da kommen Schüler aus Hamburg, Bremen, Kiel, Berlin mit den von den Leistungszentren wie Oberhof, Oberwiesenthal, Oberstdorf. Das ist nicht das. Da habe ich gesagt, lass uns einen Technikparcours machen. Und das haben wir auf Kultusministerium-Ebene begonnen. Und dort habe ich dann Skiddy World. Skiddy ist unser sibirischer Tiger, unser Maskottchen. Und das ist über Helmut Weinbuch, ein Generalsekretär in den 90er Jahren noch, ist das zustande gekommen. Und über Skiddy haben wir verschiedene Technikelemente gebaut, also Fahren, Laufen, Springen, Bodenwellen, Slalom mit Langlaufski. Und es ist so sensationell angekommen. Wir haben in der Zwischenzeit auch paralympische Sportler drin und Special Olympiker, die sagen, oh, das wollen wir auch machen. Und daraus ist dann auch der Cross-Country-Cross entwickelt worden, der ist ins olympische Programm gekommen, 2016 und war jetzt 2020 in Lausanne. Und die Miniatur-Ausgabe, die ist im Europapark auf 23 Meter Länge, habe ich für Kinder jetzt zum vierten Mal ein Parcours gebaut, leider dieses Jahr nicht. Und somit, Schnee ist was Faszinierendes. Wasser ist was Faszinierendes. Wenn die Eltern aus den Bergen mit ihren Kindern irgendwo ans Meer gehen und die Wellen und immer dieses und die springen da rein, die gehen zurück, die träumen immer wieder vom Meer. Umgekehrt, wenn Eltern mit ihren Kindern, die am Meer wohnen, in die Berge gehen, in den Schnee, und die Kinder spielen im Schnee. Dann gehen die nach Hause, die träumen immer wieder vom Schnee. Und das ist ein großes Plus. Und man kann über Inline, Nordic Blading mit der Stöcke, mit Rollski und dann auf Ski. Wenn man das kann, kann man das auch auf Ski. Und das ist ein Zugang. Und wir haben sehr gute Leute auch in Hamburg, in Kiel, in Berlin, die bei Jugend trainiert für Olympia richtig gut ausschauen.
Da fühle ich mich ja gleich angesprochen, auch als Hamburger, Herr Zipfel, vor dem Hintergrund, dass ich jetzt diesen Winter auch selber auf die Suche nach einer Ausrüstung ging, was gar nicht so einfach war, also da auch dann zielstrebig eine vernünftige Ausrüstung zu bekommen. Meine war ein bisschen veraltet, hat man schon gemerkt, dass die Nachfrage da hoch ist. Was muss ein Sportler anlegen, wenn er sich dem Sport, also ein junger Sportler, auch ein Jugendlicher, wenn er sich dem Sport jetzt ein Stück weit verschreibt? So, was würden Sie sagen, kostenseitig, in welcher Range bewegt sich das, um eine vernünftige Ausstattung zu kaufen?
Oh, das ist jetzt eine gute Frage. Da habe ich mich um linken und rechten Fuß erwischt. Also wenn ich jetzt erst einmal muss ich... Das Beste ist, ich nehme einen Schuberski, den man nicht wachsen muss.
Ja.
Und wenn ich mit dem Kind anfange, einen Schuberski, Stöcke und Schuhe, und da am besten dann einen Schuh, mit dem ich Klassik und Skating laufen kann, der Vario, der wurde entwickelt mit dem Skiathlon.
Ja.
Ich würde sagen, ich gehe mal auf 250 Euro.
Mhm.
Aber, und dann habe die jeden Fall etwas, wo sie sich drauf bewegen können.
Ja.
Und wir haben auch im Rahmen von meiner Arbeit als Bundestrainer, als Skating gekommen ist, hat die Firma Lecky, wir haben Teleskopstücke gehabt und haben Kraftmesser reingemacht.
Mhm.
Und er hat gesagt, das ist der ideale Stock. Man sieht es ja auch beim Nordic Walking. Den kann ich verstellen, weil für Eltern muss der Sport finanzierbar sein.
Ja, also man wächst mit quasi.
Der Stock wächst mit.
Ja.
Und mit dem Vario-Schuh, das heißt für die klassische, die Diagonaltechnik und für Skating, gibt es einen Schuh, mit dem kann ich beide Techniken machen.
Mhm.
War natürlich ein harter Kampf mit der Schuhindustrie, als ich den Skiathlon mit ins Leben gerufen habe, der ja auch im olympischen Programm ist. Das ist mit Skiwechsel in der Box. Und ideal wäre, das ist auch so eine Überlegung, beim Inliner gibt es doch auch ein Vario für Kinder, den man vergrößern kann.
Mhm.
Das wäre natürlich noch ideal für die Kinder, dass die einfach mitwachsen können.
Ja,
und wenn man dann hingeht, ein rühriger Verein ist und man macht eine Tauschbörse, oder es gibt ja auch diese Skibazar, dass man dann einfach wieder Ski weitergibt.
Ja, ja.
Und bei uns im Verein, da hat über ein Sportgeschäft, ein Intersport, die haben einen Pool von Ski. Du bezahlst 25 Euro und dann kriegst du Ski, das ist also im Alpine, das machen sie aber auch im Langlauf. Und dann kannst du jedes Jahr bis zu einem bestimmten Alter, kannst du dir immer wieder deine zurückgeben und kriegst wieder neue. Und die haben 450 Paar oder sowas. Also das sind Ideen immer gefragt. Und
sehr gut.
Die Leute arbeiten sehr gut zusammen. Das ist ganz toll.
Nochmal kurz nachgefragt, auch zu den Techniken. Sie sprachen es an, Skating, klassische Technik. Wie ist es mit den Kindern? Wann kommen die mit diesen Techniken so in Berührung, dass sich daraus dann auch Fähigkeiten ausbilden? Sehen Sie das als Trainer schon sehr früh oder lassen Sie die erstmal machen? Also wie ist da so die Herangehensweise? Und was ist vor allen Dingen das Entscheidende bei dem Unterschied auch der Herangehensweise in der Technik dann?
Also alle möchten skaten. Das schaut cool aus. Für den Trainer, Betreuer ist es natürlich einfach, weil sie dann die Ski nicht mit Steigwachs wachsen müssen.
Mhm.
Das ist immer das eine. Aber im Grunde genommen, der Diagonalschritt, die ganz normale Bewegung, der Kreuzschritt, wie man geht, ist es besser, sie beginnen am Anfang mit der klassischen Technik, also mit dem Schuberski, dass sie in der Lage sind, den Ski zu handeln und mal zu rutschen und mal auf einen Ski stehe auf dem anderen. Durch Bodenwellen fahren, dann lautet das wieder dieses Kitty World. Und dann, wenn die sicher sind, dann kann man denen auch, wir haben mit 8, 9 Jahren und auch schon früher, dass sie auf Skater umeinander laufen, aber dann muss man halt schauen, dass man dann spielerisch versucht, die Technik zu erlernen. Wobei ich wieder bei das Kitty World Nordic bin, da brauchst du eigentlich keinen Trainer, die gehen rein. Und die laufen ihren Kreis, die laufen ihre 8, die laufen um Torstangen, die gehen durch Schlupftore, die laufen ohne Stöcke, die fahren durch Trettorgeln oder laufen über Bodenwellen und schauen sich gegenseitig zu. Ein Kind lernt vom Abschauen vom anderen.
Ja.
Und das schadet auch nicht für Erwachsene, die beginnen, weil ich mache sehr gern mal, hält jemand, der anfängt und fragt, kann ich dir mal was zeigen? Ich schaue sie mich erst groß an Und dann mache ich ein paar Übungen mit denen, was ich auch mit Kindern mache. Und auf einmal stehen die auf dem Ski und freuen sich natürlich riesig. Und ja, ein Skiläufer, ein kompletter Skiläufer, der kann die klassische Technik und die Skating-Technik. Ja. Und ein guter Klassiker, ein Jochen Behle zum Beispiel, ist ein sehr guter Klassiker und ich bin der Klassiker und dann kam Skating. Und wenn er gut in Form war, in der klassischen Technik, dann war er auch sehr, sehr schnell im Skating. Also das ist wenn man einen kurzen Kontakt hat, und das ist auch beim Skating, dass ich schnell von einem Bein aufs andere komme, zentral drüber stehe und dann kann ich gliden. Aber wenn ich auf beiden Beinen stehe, im V-Schritt, dann kann ich natürlich nicht gliden. Und deshalb ist einfach wichtig, vielseitige Bewegungserfahrung.
Wo wir beim Thema Nachwuchs jetzt gerade sind, würde ich Sie auch gerne noch mal so ein bisschen zu Ihrer langwierigen Erfahrung befragen wollen. Sie arbeiten ja bis heute seit vielen Jahren als Bundes- und Nachwuchstrainer und engagieren Sie sich auch als Entwicklungshelfer sozusagen und unterstützen junge mongolische Sportler ja bei der Realisierung ihres Traums, sich im Skilanglauf für Olympia auch zu qualifizieren. Haben unter anderem ja auch ein tolles Projekt namens Schwarzwald trifft Mongolei auf die Beine gestellt, mit der Unterstützung auch vom Deutschen Olympischen Sportbundes. Und ja, vielleicht können Sie uns einfach mal so ein bisschen dazu dem Projekt abholen und vor allen Dingen auch, wie Sie auf die Mongolei aufmerksam geworden sind.
Ich bin wieder, gehe nochmal ganz kurz zum Anfang, was ich gesagt habe, wie ich zum Skilaufen gekommen bin. Mhm. Eigentlich einen raketenhaften Aufstieg durchgemacht habe. Und ich war sehr viel mit anderen Nationen immer zusammen. Für mich war Sport immer mehr. Da gibt es keine Grenzen. Sondern da gibt es Menschen, die den Sport lieben. Wir sind in Skandinavien, wir sind in Russland, andere Kulturen. Und ich habe immer versucht, als ich Trainer wurde, meinen Sportlern, tolle junge Mädels, bildhübsche junge Mädels, tolle junge Kerle, die eigentlich im Hinterhof, sage ich mal, tanzen. Und da habe ich versucht, Wettkampf, den Skilanglauf attraktiver zu machen, durch Wettkampfformen wie den Skiathlon oder den Cross-Country-Cross und auch gesagt, Mädels, Farben an euch. Und das ist etwas Skilanglauf mit Herz. Und die FIS, der internationale Skiverband, mit dem habe ich ja dann auch sehr viel arbeiten müssen. Und dann kam auf einmal die Frage, FIS-Camp, FIS-Entwicklung, Solidarity, das macht das IOC und das macht aber auch der internationale Skiverband. Und die Mongolei, die sucht jemand, der Trainer ausbildet und mit Sportler was macht. Und dann bin ich über das IOC, bin ich dahin gekommen. Es war spannend, also für mich. Und wenn man dann die Kinder sieht, die Trainer mit die große Augen, strahlende Augen und lesen dir jedes Wort. Also verstanden haben sie mich nicht. Und ich habe sie auch nicht verstanden, aber ich habe Dolmetscherin gehabt in Englisch. Mhm. Aber mit Gestik und Mimik haben wir uns so toll verstanden. Und dann
für wen war das exotischer, Herr Zipfel? Für wen war das exotischer? Für Sie dorthin zu kommen oder für die Kinder, die sozusagen auf einmal jemanden sahen, den sie gar nicht ansprechen, mit dem sie sich gar nicht sprachlich verständigen konnten?
Ich glaube, für beide. Ich glaube, für beide. Da kommt einer daher und erzählt, macht was mit uns. Und die haben mich dann, ich habe da immer im Hotel gewohnt, da war ich aber ganz allein dort. Aber die wollten, dass ich immer mit ihnen frühstücke, immer mit ihnen esse. Und da bin ich jeden Morgen dann, da haben wir so einen Pferdestall vorbei, dann haben sie mir Pferdemilch angeboten. Und dann bin ich zu denen dahin und die sind mir richtig an der Lippe gehängt. Hat er alles gemacht. Und dann sind sie hingegangen und haben sie Vorführung gemacht mit Rollen und Partnerspiele. Dann wurde ich eingeladen in andere Regionen. Ich bin Besitzer eines Schafes. Habe als Gastgeschenk ein Schaf bekommen. Und ja, toll. Und das sind dann so Sachen, die gehen einem verdammt tief unter die Haut. Mhm. Und dann am Schluss habe ich eine ganz tolle Jacke gekriegt. Und es hat zwar nicht geregnet, aber es war trotzdem irgendwie ein wenig feucht. Mhm. Also enorm. Und dann habe ich gesagt, ich muss was für die Leute tun. Ich war zweimal dort. Und da war ja auch dann der Alfons Hörmann, der DOSB-Präsident, der dort noch auch beim Deutschen Skiverband Präsident war. Da haben wir auf der Erlebacher Hütte, da arbeiten Mongolinnen und der Hütte werde ich auch verheiratet mit einer Mongolin und da haben wir so einen Abend gemacht und dann diesen Fonds ins Leben gerufen. Ich war auch da bei Frank Elschner eingeladen. Das war eine ganz tolle Begegnung. Da ging es um die Mongolei. Und wir haben auch einen Dokumentarfilm gemacht, die Anni Seid, Steppenlauf.
Ja.
Und so ging das halt. Und jetzt im Moment sind gerade die Mongolen bei der Weltmeisterschaft in Oberstdorf. Ich habe ihnen besorgt, also Material geholfen, Material zu besorgen. Und da haben wir jetzt dieses Geld, was wir eingenommen haben, haben wir bei der Firma Lecky die Stücke bezahlt. Also jetzt ist das Geld eingesetzt worden, weil ich wollte sie immer in den Schwarzwald holen und das Trainingslager bezahlen. Aber wir haben keinen Schnee gehabt im Dezember und die Flüge sind so teuer. Und ich habe mir überlegt, was machen und das war jetzt die Chance. Also im Moment ist in ganz harter Lockdown in der Mongolei und die möchten ein Zentrum bauen und habe mich dazu eingeladen, das mit zu planen, mit einer Rollskistrecke und alles. Und sobald die Möglichkeit besteht, werde ich auch dann in die Mongolei gehen und wieder dort weiterhelfen. Die wollen einfach Skilaufen. Das ist ja ganz alte Tradition im Altaigebirge. Also der Skilanglauf, der geht ganz weit in die Mongolei zurück.
Mhm. Sie sammeln ja auch immer wieder Materialien und schicken diese dann in die Mongolei. Ist das richtig?
Das haben wir gemacht, ja. Im Moment ist es ein bisschen still geworden. Das ist oft so bei solchen Nationen, da wechseln sehr oft die Führungsebene. Mhm. Und dann müssen stabile Wege sein, dass es dann dort auch so ankommt, wie es sein sollte. Mhm. Also ist einiges an Material hingegangen und auch ein Schweizer Arzt, der ist mit einem LKW, mit Ski, ist da bis in die Mongolei gefahren und hat Material hingebracht.
Wahnsinn.
Also das ist so ein Domino-Effekt. Und wenn man sieht, es sind nur 52 Nationen, die Schnee haben. Und ich glaube, 132 Nationen insgesamt sind Mitglieder des Internationalen Skiverbandes. Und die träumen vom Skilaufen. Mhm. So war ich auch in Brasilien, war ich in Argentinien, war ich in Thailand und in vielen Nationen und habe Trainer ausgebildet und mit Sportlern trainiert.
Mhm. Ja, das klingt ja jetzt nach wirklich vielen schönen Erfahrungen, vor allem als Trainer, auch mit den Kindern. Wenn man jetzt mal so ein bisschen entgegensetzt dazu die aktive Karriere damals, was hat Ihnen persönlich jetzt mehr gegeben?
Alles zusammen, ja, alles zusammen ist ein perfektes Paket. Ich habe nie vergessen, wo ich herkomme. Die Sehnsucht einfach, mehr, aber oben haben wir Schnee, wir haben kein eigenes Auto gehabt. Ich habe Leute gefahren, den Walter Riegler, der ist immer mit mir hochgefahren, damit ich trainieren konnte. Dann die Erlebnisse als Athlet, die Höhen und die Tiefen, was jeder Athlet mitmacht. Dann habe ich gesagt, ich möchte Trainer werden, war an der Trainerakademie in Köln im Studium, habe Diplom-Trainer gemacht. Ich möchte mein Sportler helfen, dass sie nicht die Fehler machen, die ich gemacht habe. Und das ist gelungen. Also wir waren ja sehr, sehr erfolgreich in der Zeit im Team mit unseren Sportlern. Dann aber auch habe ich ja viele Rennleitungen gehabt, unter anderem auch für die Junioren U23-Weltmeisterschaft bei uns in Düsseldorf. War ich 10 Jahre Rennleiter beim City Sprint. Jetzt bin ich in Dresden, dann Oberstdorf, ja. War ich bei der Weltmeisterschaft. Viele, überall auch im Ausland. Und dann aber die Zeit beim Deutschen Skiverband als in der Sportentwicklung. Und da bin ich dann mit den Kindern in Kontakt gekommen, mit Jugend trainiert für Olympia, aber auch mit dem Seniorensport.
Hm.
Und das alles zusammen, das ist ein komplettes Paket, weil eines in das andere übergreift. Und
ja.
Das heißt, Sport beginnen, das ganze Leben, dass du noch im hohen Alter auch noch Sport machen kannst. Und Skilanglauf ist eine Disziplin, da kann ich es.
Hm. Ja, das hört man Ihren Worten auch und nimmt man Ihren Worten, dass es im Prinzip quasi wie so eine Symbiose zusammengehört. Trotzdem möchte ich gerne nochmal auch auf die Karriere blicken, schauen. Gab es einen Titel, ein Erlebnis auch aus Ihrer aktiven Zeit, wo Sie sagen, das greifen Sie für sich auch emotional heraus?
Ich hab ein paar mehrere.
Gerne.
Ein paar mehrere, also Das erste Mal war, ich war mit 18 Jahren, war ich qualifiziert für die Olympischen Spiele für Sapporo.
Ja.
Ich wurde nicht mitgenommen, weil ich zu jung war. Mein Trainer hat gesagt, Georg, du bist noch jung, du hast noch Zeit. Mhm. Mein Sportkamerad, Urban Hettich, der war auch so alt wie ich, mit 18, nordisch kombinierter, der hat da die Silbermedaille gewonnen. Mhm. Walter Demel, mein großes Vorbild und auch mein Trainingskamerad, der ist 18 Jahre älter als ich, 40-facher deutscher Meister. Und er war zweimal Fünfter, zweimal Siebter bei den Olympischen Spielen. Und dann kam er zurück und war deutsche Meisterschaft. Mhm. Und die habe ich gewonnen mit 18 Jahren, habe ich ihn geschlagen. Und war ich der jüngste deutsche Meister in der Langlaufgeschichte. Jetzt ist der Jochen Behle um 2 Monate oder was jünger gewesen hat als deutscher Meister. Mhm. Das war eines. Und dann natürlich Innsbruck, die Olympischen Spiele. Ja, und da hat der Schreiber, das ist der Polizeipräsident von München, das weiß ich noch genau, hat gefragt, der war unser Sicherheitsbeauftragter, da war ja diese RAF-Sache, wir sind da also total überwacht gewesen und abgesichert, ob er was machen kann, da habe ich gesagt, er kann auf meine Ski aufpassen können. Das hat er gemacht. Und dann bin ich Siebter geworden, der beste Mitteleuropäer, das war schon was ganz Besonderes.
Tolle Erlebnisse. Jetzt ist der Name schon so oft gefallen, Herr Zipfel, Jochen Behle. Eine Person, die ja im Prinzip auch Menschen, die vielleicht gar nicht so sehr mit dem Skilanglauf verbunden sind, etwas sagt, vor dem Hintergrund, dass 1980 es ja dieses ominöse 15-Kilometer-Rennen in Lake Placid gab und kommentiert wurde das Ganze von Bruno Morawetz, der im Prinzip dann den Spruch kreiert oder immer wieder ausgerufen hat, wo ist Behle? Und das einfach deswegen, weil Jochen Behle nicht zu sehen war, obwohl man ihm zumindest die Führung nachsagte. Wie haben Sie das Rennen damals erlebt, was ja dann wirklich als legendäres Rennen in die Geschichte eingegangen ist?
Ach, das sind alles so Wegbegleiter. Der Bruno Morawetz, Gerd Mehl. Und ich habe immer gesagt, da hat er einmal nicht aufgepasst und hat er gefragt, wo ist der Behle? Und das war so klasse, weil der Jochen ist ein Typ. Das ist einfach ein guter Typ mit Ecken und Kanten und immer für etwas gut. Und das hat einfach gepasst. Und das war auch mit unter anderem mit Sicherheit sehr positive Auswirkungen. Der Skilanglauf ist auf einmal irgendwo richtig in die Öffentlichkeit gerückt.
Ja. Aber wie haben Sie es erlebt, also als Sie das mitgekriegt haben, dass da eine Übertragung stattfindet und man ruft einfach immer nach dem Deutschen und man sieht ihn nicht? Also wie war das für Sie?
Das habe ich eigentlich gar nicht so registriert.
Okay.
Weil das ist man ja gewohnt teilweise bei Journalisten.
Ja.
nee, ich habe das nicht. Und das wurde aber, oder Heinz Megerlein, glaube ich, war es, der Sportjournalist. Vielleicht ist auch noch so ein Spruch. Der ist nämlich dann auch in Verbindung gekommen. Tausende standen an den Hängen und Pisten.
Jawohl.
Und so in diese Kategorie wurde das dann mit reingenommen. Und das ist einfach, das ist jetzt der Jochen. Wo ich spiele. Ja, da bin ich.
Ja.
Und von dem her gesehen, klasse.
Ja.
Immer wieder auf jeden Fall eine Erzählung wert, denke ich.
Ja, natürlich.
Wir würden ja gerne mit Ihnen auch nochmal auf die aktuelle Leistungssituation im Skilanglauf schauen. Da fallen ja immer wieder Namen wie Lukas Bögl, Florian Notz bei den Herren, aber auch bei den Damen Katharina Henning und Pia Fink, die ja so ein bisschen als Hoffnungsträger auch für Olympia gelten. Wie würden Sie die Chancen für die Athleten tatsächlich einschätzen? Und ja, was würden Sie sagen, wie weit sind die Deutschen tatsächlich von der Weltspitze entfernt?
Also mit ein paar wenigen Worte zu sagen, wäre nicht fair, da müsste man weiter ausholen. Im Skilanglauf ist eine extreme Leistungsdichte, ganz speziell bei den Männern. Ich mache ja schon ewig lang meine ganzen Analysen vom Weltcup. Man braucht eine bestimmte konditionelle und technische Voraussetzung, aber das ist auch der Körper, nicht jeder Körper ist in der Lage, die maximalen Leistungen zu bringen. Das hat viele Faktoren, was als Voraussetzung da sein müssen. Da gehört unter anderem aber auch die Psyche dazu. Und in meiner Zeit, ich als Trainer und wir im Trainerteam hatten das Glück, dass wir immer wieder mal Jahrgänge hatten, die einfach fantastische Voraussetzungen haben. Ich sage, ein Junioren-Langläufer, der muss ohne spezielles Training über 3000 Meter unter 9 Minuten auf der Bahn laufen können. Das muss er bringen. Das ist einfach die körperliche Voraussetzung. Gut, da wäre jetzt viele nichts damit anfangen können, aber das ist sehr schnell. Und zur aktuellen Situation, wir haben mit der Katharina Henning, und ich habe die ganzen Läufe verfolgt, also ich bin nicht in Verantwortung, und das der Peter Schlickenrieder, der war ja jetzt auch bei der BZ, hat er darauf geantwortet. Ich kann aber dann vielleicht sein Dings noch sagen. Klar, natürlich möchte man Medaillen gewinnen. Und die Katharina Henning ist eine Läuferin, die ein Rennen mitbestimmen kann. Das hat sie gezeigt. Also nicht nur mitlaufen, im Auto sitzen, sondern sie ist aktiv mit dran. Und dann haben wir mit der Pia Fink, okay, die sind irgendwo im Bereich hinter dran, aber werden mit Sicherheit jetzt nicht, dass die einmal auf einmal unter der ersten 10 oder der ersten 6 auftaucht. Henning hat dann alles gut gegeben, wenn das gehört als Glück dazu, dann kann die schon einmal lange Arm nach vorne strecken und einmal so eine Bändel ziehen.
Fehlt uns das so ein bisschen? Also so ein vielleicht auch ein Stück weit Überraschungskuh, dass mal eine der Deutschen oder einer der Deutschen da ganz vorne landet, um auch dem Ganzen noch mal ein bisschen mehr Schub zu geben? Oder brauchst du das eigentlich gar nicht? Wie schätzen Sie es ein?
Also es ist immer gut, wenn 2, 3 Leute, jetzt gehe ich zu dem Moch. Das ist ein junger Kerl, der war letztes Jahr bei der Juniorenweltmeisterschaft, jetzt ist auf U23 Silbermedaillengewinner geworden. Und der hat einen guten Motor. Und er bräuchte noch einmal 2, 3 solche Typen, wie er sind, um sich in der Mannschaft. Und dann muss man ihnen ein bisschen Geduld geben, 2, 3 Jahre. Und dann bin ich mir sicher. Dann schnackelt es wieder richtig, auch bei den Männern. Und sowas, man braucht einfach Führungsleute wie ein Axel Teichmann, wie ein Tobias Angerer, wie Jens Wilbrich. Das sind Namen, die habe ich als Junior gehabt, haben wir 6 Medaillen gewonnen in Saalfelden. Und dann kommt das so Team Spirit.
Ja.
Und der Peter hat gesagt jetzt im Interview, wichtig ist es, dass jeder seine maximale Leistung bringen kann und bringen soll. Und dann kann immer was passieren. Also wenn man über die Ziellinie ist, erst dann ist das Rennen vorbei. Und das hat man gesehen jetzt bei der U23 Weltmeisterschaft mit der Lisa Lohmann. Die wurde Weltmeisterin. Und zwar ist vorne eine gestürzt. Dann ist sie als Zweite reingekommen. Die wurde noch disqualifiziert und sie war Weltmeisterin. Also immer auf die Chance warten. Das hat man jetzt auch beim Alpine gesehen oder auch wieder im Biathlon.
Ja.
Mit der Franziska Preuß, die einfach bis zum Schluss gekämpft hat und eine Silbermedaille in den Stapel geholt hat.
Wie verträgt sich das eigentlich? Sie sprechen es an, der Biathlon, der ja immer doch ein bisschen mehr Lichtkegel noch im Moment bekommt. Das liegt sicherlich auch an den Erfolgen auch von einer Laura Dahlmeier. Und da gab es ja eigentlich jetzt immer Generationen auch, die dann das fortgesetzt haben. Wie verträgt sich das mit dem Skilanglauf? Ist es so, dass es da manchmal so ein bisschen eigentlich einen neidvollen Blick gibt, dass man an der Stelle vielleicht auch ein Stück weit auch sich auf Augenhöhe dann mit den Erfolgen im Biathlon bewegt?
Ist es eine andere Disziplin? Skisprung ist eine andere Disziplin und nordische Kombination ist eine andere Disziplin. Also nordische Kombination und Biathlon, das sind Kombinationssportarten, Laufen und Schießen und Springen und Laufen. Und Skisprung und Langlauf sind Spezialdisziplinen. Und wenn man jetzt mal geschaut hat, die Biathleten, und das ist cool, die sind sehr erfolgreich. Das Einzige, wo ich neidisch bin, das ist, die haben, die ganzen Zuschauer sind im Stadion. Die kommen rein, da knallt, da wird vorne weiß oder bleibt stehen und da ist einfach Spannung. Das ist unheimlich gut und telegen. Und das ist ja das, wo ich gesagt habe, was können wir im Skilanglauf machen? Deshalb habe ich den Skiathlon mit entwickelt. Deshalb diesen Cross-Country-Cross. Wir müssen spektakulär sein. Wir müssen wie in Dresden im Teamsprint jede Runde wechseln und nicht immer 1,5 Kilometer laufen und taktieren, sondern muss immer Spannung und immer Action sein. Und kurze Runden öfters im Stadion, dass man einfach und spektakuläre Abfahrten natürlich auch, mal Seite an Seite im Massestart, um die Kurve rum. Und dann der Langlauf hat viele Möglichkeiten, aber da müssen die Langläufer auch bereit sein, mitzumachen.
Ja, ja. Nochmal nachgefragt, ein bisschen vielleicht überspitzt, aber eine Franziska Preuß, wenn man ihr das Gewehr wegnehmen würde und sagen würde, du gehst jetzt im Skilanglauf an den Start, wäre sie eine Athletin, die das Potenzial hat, da vorne mitzufahren?
Also ich kenne sie zu wenig von ihrer Leistungsfähigkeit, aber ich würde jetzt mal eher sagen, sie tut sich schwer. Würde sie sehr schwer tun, wenn ich ihre Rennen beobachte, wenn eine am Schluss, wie jetzt in Oberhof, aber auch kurz in der Staffel noch Gas gibt, fällt es schwer, mitzulaufen, sondern da sieht man, dass sie am Limit ist. Und gestern war ja die Laura Dallmayr zwischen Damen- und Männerrennen im Fernsehen, im Interview.
Ja.
Und dann habe ich nur gerade noch so mitgekriegt, also ich war immer in der Lage, Reserven zu haben, um reagieren zu können. Und das ist so aussagekräftig gewesen, also dass sie, wenn eine attackiert, kann sie mitgehen. Und ich gehe nicht auf dem letzten Hemd mit und muss dann abreißen lassen. Das war sehr aussagekräftig und ich glaube, es ist unfair von außen. Wir haben viele Bundestrainer überall, wenn irgendwo was schief läuft. Aber wenn ich das, was ich jetzt als Trainer beobachte, es gibt Björn Dahlen, der hat sehr gute Ergebnisse bei den Männern gemacht, aber auch der 4K, der ist im Weltcup einmal gelaufen, da war er 26.
Ja.
Also da geht im Langlauf geht die Post schon richtig ab. Das ist eine Spezialdisziplin. Und in der Kombination im Skispringer gegen die Spezialspringer, die springen zwar genauso weit, aber halt von einigen Lücken weiter oben. Und deshalb soll man jede Disziplin für sich lassen und sagen, es ist cool, Biathlon ist fantastisch, nordische Kombination ist cool und jede Sportart dementsprechend auch sehr. Also ich bin ein Biathlon-Fan, ich finde es spannend.
Ja, absolut, ja. Ja, jetzt ist ja schon ein paar Mal das Wort Skiathlon gefallen. Man kann ja sagen, Sie sind der Erfinder des Skiathlons. Ich glaube, es gibt es seit 2003, ist ja auch oder wird olympisch ausgetragen. Vielleicht können Sie einfach noch mal so ein bisschen erzählen, auch für die Laien, was macht dieses Skiathlon aus und wie kamen Sie dazu, das überhaupt zu etablieren?
Ja, das war, was ich gesagt habe, mit wie kann ich den Langlauf attraktiv machen? Und ich weiß noch, als Skating gekommen ist, dann haben sie alle versucht, mit großen Stöcken zu laufen. Und dann ging es darum, Spezialisierung für klassisch oder für Skating. Und ich war da immer dagegen. Und da gab es aber auch Untersuchungen, welche Technik schult besser die konditionelle Fähigkeiten. Das sind doch die mehr Kontakte, natürlich die klassische Technik. Also ein kompletter Skilangläufer, weil ich lerne von einem klassisch, da war erst einmal der Trainergedanke dahinter. Und dann haben wir versucht, technisch besser zu werden in der Skating-Technik. Und ich habe gesehen, im Eisschnelllauf habe ich niedrige Schuhe und stehe noch hoch. Also ich brauche unheimlich gute Stabilität im Fußgelenk, um damit ich drüber kommen kann. Und da hatte ich Firma Adidas, die hat einen Schuh gehabt, so einen Halbschuh, mit dem konnte man beide Techniken laufen. Und da ist mir die Idee gekommen, warum? Wir laufen einfach in der klassischen Technik los, kurze Strecken, oft ins Stadion rein, in Boxen, Ski, wechseln und dann im Skating raus. Ist natürlich hart, das Umstellen. Und das habe ich so detailliert ausgearbeitet und habe natürlich auch mit dem Bengt-Erik Bengtsen, dem damaligen Vize-Renndirektor, ein sehr interessierter Mann gehabt, das ist ein Schwede. Und Odd Martinsen, der Norweger, der war der Vorsitzende vom FIS-Komitee. Und dann bin ich natürlich hingegangen, vorgestellt, was kann man mit der Werbung machen, zum Beispiel Unterarmgut, auf die Boxen kann ich. Also ihr beide seid jetzt zum Beispiel unsere Sponsoren. Ich kann euch anbieten, auf der Boxe könnt ihr drauf. Dann brauche ich Fernseh, das das sauber reinbringt, mit zwei Boxenreihen. Das sieht man jetzt auch in Oberstdorf. Und da haben wir begonnen 2001, der erste in der Ramsau. Und dann ging es los, ja, Schuhwechsel. Dann hat der Amerikaner, der Svensson, der hat Schuhe gewechselt. Da habe ich gesagt, ich bin doch nicht blöd, ich will doch denen keine Stühle in die Buchse rein. Dann lieber nicht. Jedenfalls hat der in seinen Skating-Schuh hat eine Plastiktüte mit warmem Wasser rein. Der ist als Dritter reingekommen und als Zwölfter ist er raus. Da hat er nur gesagt, oh, today I learned my lesson, don't change the boots. Hat er das Thema gegessen.
Ja, dann, musste man lernen.
Genau, und dann war in Estland beim Skandinavien Cup 2002 war das, nicht weiter, auch zwei, wir waren 2001, 2002 war das dann im Januar und dann das dritte Rennen war in Falun Weltcup. Und da war ich dann oben und habe das alles mit aufgebaut und da wollte die Athleten noch angeführt von den Italienern Gegenpart machen gegen den Skiathlon. Und dann ist die Peggy Scott aufgestanden und mal eine Frage, das war die Top-Weltklasse-Läuferin, wer von euch ist schon mal den Skiathlon gelaufen? Das Svensson dran gestrickt. Niemand anders, dann lass uns das erste Mal machen und dann sprechen wir wieder. Und dann gewinnt die Belmondo und die Italiener, Bellissimo, Grandissimo. Und von dort weg war dann 2003 in Val di Fiemme Weltmeisterschaft und 2006 war es im Olympischen Programm.
Hat das so richtig und, Dynamik bekommen, auch durch diesen Vorschlag?
Ja, natürlich, klar. Und das war eigentlich mit unter anderem auch für die FIS, wo sie, glaube ich, auf mich aufmerksam geworden sind, so als ein bisschen Vordenker und ich habe immer versucht, habe 2005 in Oberstdorf so viele Neuerungen reingebracht mit Skidepot, mit Verpflegungsstelle, mit Coachingzonen, die jetzt fest etabliert sind.
Ja, man hört es Ihren Worten an und möchte quasi mitmachen, so wie Sie davon berichten, weil das irgendwie auch Emotionen gleich lostritt und das ist auch gut so. Wir sprechen jetzt schon eine gute halbe Stunde und wir könnten auch noch eine halbe Stunde dranhängen, aber müssen jetzt an der Stelle langsam zum Ende kommen. Ich möchte aber gerne noch zwei Dinge ansprechen, die auch zum einen jetzt noch gar nicht groß stattgefunden haben in unserem Gespräch und das ist auch gut so, weil wir auch immer versuchen, den Blick mal von Pandemie und Corona wegzuhalten, aber am Ende muss natürlich die Frage gestattet sein, wie sehr denn diese Pandemie auch dem Skilanglauf ein Stück weit schadet. Wir haben hier schon Gäste und Sportler gehabt, die gesagt haben, wir werden hier mindestens um ein, zwei Jahre zurückgeworfen. Wie ist das für den Skilanglauf? Können Sie das einsortieren?
Ich bin seit Januar letzten Jahres bin ich mit Corona beschäftigt, weil ich bin jetzt viel in China unterwegs und hilf denen im Skilanglauf weiter. Und da bin ich zurückgekommen. Und wir können glücklich sein, dass wir Sport auf oberster Ebene betreiben können, dass wir präsent sind. Also ist egal, welche Disziplinen das sind. Es wurden oder werden ganz starke Einschränkungen gemacht, also mit dem Vereinssport. Kaderathleten dürfen trainieren, aber dann nur immer eins in Pärchenweise. Und da muss ich auch sagen, die ganzen Vereine und der ganze Sport, die haben so gute Hygienekonzepte erarbeitet und tauschen sich aus. Also unter anderem auch die FIS, der Deutsche Skiverband, was man reingibt dann in die Vereine. Es finden keine Wettkämpfe statt. Sie machen virtuelle Wettkämpfe, so Challenge, wo man dann die Zeiten dann reingibt. Also man ist sehr kreativ geworden. Und ich glaube, dass, also so wie man das jetzt auch bei den Menschen sieht, die es alle raustreibt. Ja. Und wenn man das mit Herz und mit dem Enthusiasmus, mit den ehrenamtlichen Leute, wir haben so tolle Leute überall, die mit Kindern was machen. Da sind wir wieder bei der Mongolei, ist genau nicht anders. Mhm. Und ich bin mal gibt nicht auf und es ist eine Chance, dass man sich vielleicht auch überlegt, wie kann ich etwas besser machen und ich hoffe, dass in der Schule Kinder müssen sich bewegen. Wenn man in die Entwicklungspsychologie reingeht, ist Bewegung ein ganz, ganz wichtiges Element und so lernt man, Bewegungslernen. Ja. Und da würde ich mir auch wünschen, dass das in der Politik, und der Wolfgang Mayer hat es auch ganz klar angesprochen, wenn man tolle Interview, dass die Politik versteht, wenn ich, das muss ich als Trainer, wenn ich an der Schraube Kraft Maximalkraft drehen, dann muss ich wissen, was hat es positive, aber auch negative Einwirkungen, Auswirkungen auf meine sportliche Leistung. Kapitalisierung, ja. Energieversorgung und dieses ganze Ding. Und das muss ich auch wissen, wenn ich den Sport einschränke, was hat es? Die Kinder, die hängen am Handy, die hängen vom PC, dann haben sie Online-Schule. Und ich habe mal eine Auswertung gemacht mit jungen Kaderathleten, Schule, Training, Fahrt zur Schule, Fahrt zum Training, wie lange am Tag Handy und PC-Zeit? 5 Stunden. Stunden. Und die sind jetzt noch gestiegen.
Alarmierende Zahlen. Das bringt mich zu meiner oder zu unserer Abschlussfrage für das heutige Gespräch. Wenn Sie das so erzählen, wir wollen ja nicht mit so einem pessimistischen Blick auf die Dinge enden, sondern eher positiv nach vorne schauen. Wie würden Sie in wenigen Worten zusammenfassen, das, was Sie sich auch für den Skilanglauf in Zukunft, aber auch für das, was die Gesellschaft und der Skilanglauf zusammen sozusagen ein Bild ergeben, was Sie sich da wünschen?
Ich wünsche mir, dass viele Leute neugierig werden, um sich im Schnee zu bewegen, auf Langlaufski steigen, das Gerät beherrschen, dann auch tun sie sich leichter zum Alpinen. Einfach, das ist die Chance und die Konzepte, die man im Deutschen Skiverband habe, das ist die Chance, entdecke dein Talent. Ja. Und finde die Leute, die dir damit helfen. Ich bin dankbar über alle, die mir geholfen haben und ich wünsche viele junge Leute. Es gibt Beispiel Sander, Silbermedaillegewinner, Skifahren gelernt in der Skihalle in Neuss. Der kommt von Ennepetal und ist dann natürlich runtergegangen und kriegt jetzt nach langer Zeit seine Silbermedaille im Abfahrt mit einer Hundertstel Rückstand. Und wir haben überall Talente und bringen die Leute vom Meer in die Berge und die Leute von den Bergen ans Meer. Ist vielleicht auch ein guter Schwimmer oder Segler dabei.
Ja, Herr Zipfel, das war ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Dankbarkeit ist das Stichwort. Wir bedanken uns bei Ihnen für die gut 40 Minuten Gespräch. Uns hat das sehr viel Spaß gemacht. Wir haben auch einiges gelernt und ich glaube, unsere Hörerinnen und Hörer freuen sich auf diesen Sport-Podcast-Einwurf, die 34. Folge. Herzlichen Dank, dass Sie unser Gast waren heute.
Ja, es hat mir Spaß gemacht und ich würde euch beide, wenn ihr Zeit habt, mal im Winter einladen, dann bringe ich euch auf Ski bei und zeige euch, wie schön es draußen ist.
Sehr gerne. Da sagen wir spontan zu. Vielen Dank.
Danke. Vielen Dank, Herr Zipfel.
Ja.
Alles Gute, bleiben Sie gesund.
Danke.
Tschüss.
Bis.
Einwurf, der Sportpodcast. Best und Co. sprechen Klartext mit ihren Gästen. Präsentiert von Reservix.